Wieder ist Podcast-Zeit, denn sie wissen, was sie wandern. Du weißt doch, was du wanderst, oder?
Klaus. Meistens.
Wir wissen, kann man schon sagen, was die Wanderer wollen.
Denn wir befragen sie schon sehr lange.
Genau, und zwar regelmäßig, Jahr für Jahr. Und kann man sagen, da auch nach deiner Einschätzung, so bei den Befragungen der letzten Jahre, dass der Trend so ein bisschen zu kurzen Wanderwegen geht?
Das ist schon ein bisschen länger so. Klar, als wir angefangen haben vor 20 Jahren, da war noch ganz klar, wir brauchen Wege mit 18, 20 Kilometer.
Tagestouren reden wir jetzt.
Tagestouren und, ja, und auch ein bisschen was Kürzeres. Natürlich ist durch die vielen Befragungen auch das immer ein Thema gewesen. Was wollt ihr denn? Und es ist ganz klar, die meisten wünschen sich Wege 15, 16 Kilometer, dann ist auch gut. Dann ist es kein Genuss mehr, sondern dann wird es sportlich. Und das hat natürlich ein bisschen was mit dem Relief zu tun. Im Flachland gehst du ein bisschen mehr, wenn es hoch und runter geht, ein bisschen weniger. Und auch eine 5 Kilometer Tour, die richtig hoch und runter geht, zum Beispiel im Schwarzwald, das kann schon eine richtige Wanderung sein. Also von daher, 15, 16 Kilometer ist das, was die meisten wünschen. Man braucht immer was, was kürzer ist und im Portfolio auch mal was, was ein bisschen länger ist. Aber wir brauchen nicht so viele Wege, die 18, 20 Kilometer haben.
Und nun gab es natürlich auch schon immer, du sagtest es, Wege, die von der Kilometeranzahl nicht so hoch sind. Ich denke da zum Beispiel an den Mittelrhein-Klettersteig in Boppard. Der hat irgendwie knapp 6, aber natürlich wirklich ordentlich Höhenmeter.
Knackig.
Ordentlich, ja. Fast 500 Höhenmeter. Sodass du dann wirklich bei den berühmten Leistungskilometern, ich finde ja immer diesen Begriff, du magst den nicht.
Nein, wir wissen ja auch, dass die Menschen, die wir ansprechen, nicht die sind, die auf Leistung wandern und möglichst viele Kilometer abreißen oder viele Höhenmeter, sondern denen geht es darum, einen schönen Wandertag zu haben. Und das kann eine Halbtagestour sein mit 7-8 Kilometer, das kann eine Ganztagestour sein mit 15, im Sommer vielleicht auch mal was Längeres, aber viel mehr muss nicht sein, denn man möchte ja noch Zeit haben, unterwegs sich auch aufzuhalten an schönen Plätzen, die Aussicht zu genießen, den Bach zu genießen oder hinterher auch noch irgendwo essen zu gehen. Und wenn ich dann sehr sportiv unterwegs bin, dann ist da gar nicht mehr viel Zeit für.
Wie kam denn dann die Idee zustande, weil das soll heute das Hauptthema sein, Premium-Spazierwanderwege zu kreieren, beziehungsweise überhaupt die Idee, dieses Wort zu kreieren, weil das gab es ja vorher nicht.
Ja, das sollte auch bewusst sperrig sein. Spazierwege hätte man leicht machen können, aber wir wissen, dass es doch eine ganze Menge Menschen gibt, die ihr Leben lang gewandert sind, die es heute nicht mehr können. Man muss nur gucken, wie viele künstliche Hüftgelenke in Deutschland so eingesetzt werden, die vielleicht nicht mehr so können, nicht mehr die Kondition haben, aber jetzt nicht einfach nur irgendwo ein bisschen spazieren wollen. Mhm. Also ein bisschen mehr Anspruch, auch an Abwechslung auf dem Weg, aber er sollte nicht mehr so sehr lang sein. Und dann haben wir überlegt, ja, wir könnten uns vorstellen, das in einem etwas kleineren Format zu machen. Und Premium-Spazierwanderwege sind zwischen 2 und maximal 7 Kilometer lang, sollen genauso auch eine Erlebnisdichte aufweisen, aber aufgrund der Länge schon sind sie nicht so herausfordernd, aber es gibt durchaus auch dort knackige Kurztouren.
Oh ja.
Und es gibt eine zweite Gruppe, die hier angesprochen wird und die auch wirklich sehr auf dieses Format angesprochen ist, das ist die Gruppe Familie mit auch kleineren Kindern, die danach suchen und die auch ständig nachfragen, wo gibt es neue, die einfach sich vielleicht mit den Kindern noch nicht zutrauen, längere Wege zu gehen, aber wahrgenommen haben, dass da eine Erlebnisdichte ist, die für die Kinder schön ist. Und von daher haben wir diese beiden Zielgruppen, einmal Familie mit Kindern und auf der anderen Seite die vielleicht nicht mehr so gut können, aber durchaus auch die einfach mal was Kurzes wollen, obwohl sie sonst auch längere Strecken wandern.
Und da ist ja mit der Pandemie eigentlich noch eine dritte Gruppe dazugekommen, nämlich die Wandereinsteiger, die eben vorher noch gar nichts damit zu tun hatten, vielleicht im besten Alter sind, eben, ne? Und ja, sagen, ja. Bevor ich, und das sollte man ja auch anraten, bevor ich einen 50 Kilometer Weg gehe oder eine Etappe auf dem Rheinsteig, sollte ich erstmal einen Premium-Spazierwanderweg gehen und gucken, ob mir das Spaß macht und mich nicht überfordern. Ne?
Langsam rantasten, auch dabei kennenlernen, ob das richtig Schuhwerk hat. Und dann merkt man schon nach 2-3 Touren, wie ist es mit der eigenen Kondition bestellt und traue ich mir mehr zu. Und von daher, ich empfehle auch immer, wenn jemand wissen will, was er machen soll, sagen, machen Sie was Kurzes, gewöhnen sich langsam dran, dann kommt es, wenn man sich gleich überfordert, dann macht das ja auch keinen Spaß und dann hört man vielleicht auch gleich wieder auf.
Ja. Jetzt gibt es ja durchaus Premium-Wege, die, also nicht nur Premium-Weg-Familien, wie die Traumpfade, die Traumfältchen bekommen haben und die Traumschleifen, die Traumschleifchen bekommen haben und die Teutoschleifen, die Teutoschleifchen bekommen haben. Ist Gastronomie Bedingung?
Gastronomie ist keine Bedingung, aber natürlich sehr wünschenswert, denn wenn jemand für einen 4 Kilometer langen Weg anreist, dann muss der noch irgendwas anderes machen und von daher ist es sehr sinnvoll. Bedingungen kann man nicht draus machen, aber es gibt zum Beispiel bei den Traumschleifchen haben die Betreiber das selbst entschieden, dass sie nur solche anlegen, die auch an der Gastronomie beginnen. Das muss man dann sehen.
Macht Sinn eigentlich schon.
Ist sehr sinnvoll, denn die Leute sollen ja auch die Möglichkeit haben, dann noch etwas zu sich zu nehmen und die Region mit ihrem Geld zu beglücken.
Ja, darum geht's, genau. Wenn ich mir jetzt, also auf unserer Homepage wanderinstitut.de, die kann man natürlich rausfiltern, ne? Wenn man also sagt, ich will jetzt nur die Premium-Spazierwanderwege im Saarland oder in Rheinland-Pfalz angezeigt bekommen. Und wenn man dann auf die Wege geht und die sich anguckt, da fällt mir auf, die haben gar keine Punkte.
Ja, die Punkte, die wir als Erlebnispunkte bezeichnen, die bei den Premium-Wanderwegen ja auch nur ausdrücken, wie dicht die Abwechslungsrate ist auf so einem Weg, das macht bei so einem kurzen Weg wenig Sinn. Mhm. Da muss als in sich stimmen, als ein rundes Wandererlebnis, aber wenn wir das mit Punkten belegen würden, das wäre ein völlig schiefes Bild.
Weil zu wenig Kilometer.
Weil zu wenig Kilometer sind, ist es ganz klar, auf einem kürzeren Weg kann ich auch mehr Erlebnispunkte zusammensammeln, weil ich alle Strecken, die nicht ganz so spannend sind, unter Umständen aussparen kann. Und das würde ein völlig schiefes Bild geben. Hier geht es wirklich darum, der Weg hat eine Erlebnisdichte, die für 2 oder 7 Kilometer ausreichend ist. Wir bewerten hier ja auch etwas andere Dinge viel höher, als wir das bei den Premium-Wanderwegen bewerten, zum Beispiel Bänke.
Aha.
Beim Premium-Wanderweg gibt es natürlich auch Bänke, aber die sind nicht zwingend. Das liegt daran, wie häufig dort welche aufgestellt werden. Da gibt es auch viele Kilometer, ist mal gar keine Bank. Und man muss Bänke auch dahin stellen, wo es sinnvoll ist. Also ich will nicht in den Fichtenstangenwald gucken, sondern ich will eine Aussicht haben oder auf den See gucken. Vielleicht brauche ich mal eine Bank am Ende eines Steilstücks, um mal zu verschnaufen. Das ist auch eine wichtige Funktion. Aber bei den Premium-Spazierwanderwegen, da muss auf jedem Kilometer auch ausreichend Sitzgelegenheit sein, weil, wie gesagt, ja auch die angesprochen sind, die vielleicht nicht mehr so gut mit Kondition ausgestattet sind, dass die öfter sich mal hinsetzen können. Und die Plätze sollen auch nicht öde sein. Also man sollte ein bisschen Aufenthaltsqualität dort finden. Also von daher, und Gastronomie ist nicht zwingend, wird aber sehr hoch eingewertet bei diesen Wegen. Okay. Das ist schon sehr wichtig. Damit kann man ja einige Schwächen auch wieder abdecken. Kann sich das schön trinken, könnte man sagen. Aber
ja, aber zum Beispiel eben im Rahmen, du hast ja gerade gesagt, Familie, dass man eben schon im Rahmen eines mehrtägigen Herbst Osterurlaubs dann eben sagt, wir haben auch noch irgendwie Besichtigungen, wir haben keine Ahnung, was man mit Kindern macht, Spaßbad oder so, aber wir haben eben auch einen halben Tag auf einem tollen, kurzen Weg, wo man wirklich was erleben kann. Ne?
Genau, und wenn es Spaß gemacht hat, dann traut man sich vielleicht nachher auch an etwas Längeres dran.
Ja.
Man muss halt so ein System ein bisschen kennenlernen, nicht? Also was bedeutet das, dass wir von erlebnisreichen Wegen sprechen?
Ich glaube auch diese Bedingung für ein, du hast gerade irgendwie Steilstück gesagt, dass da irgendwie möglichst dann eben hinten dran eine Bank platziert wird. Diese Steilheit oder die Länge von Steilstücken, die ist jetzt bei einem normalen Premiumweg nicht reglementiert, weil man sagt halt einfach, mein Gott, wenn man jetzt irgendwie vom Rheinniveau mal wieder nach oben muss, dann geht es halt mal eine Weile nach oben und auch genau. Vielleicht auch mal steil. Bei dem Premium-Spazierwanderweg ist das aber gedeckelt. Ne?
Also da ist das gedeckelt in der Länge und in der Steigung. Und wenn eine besonders schwierigere oder etwas steilere Situation ist, dann muss zwingend auch am Ende eine Sitzbank sein, damit man sie wieder ausruhen kann. Und wenn es zu steil wird, dann fällt das eben raus. Das geht nicht. Mhm. Da muss man sich überlegen, ob man den Weg anders legt, ob man statt des Steilstückes vielleicht eher Serpentinen legt, um so etwas zu fangen. Aber da wird schon auch gemessen. Ja, das ist nicht nur geschätzt.
Premiumwege Quiz.
Was ist das für ein Weg? 80% Fahrtanteil. Es gibt Felsen, jede Menge Felsen. Es gibt Höhlen. Und man kommt nicht in die Teufelsküche, aber es ist auch kein Hexenwerk. Und wir sind in Baden-Württemberg. Also eben nicht die Teufelsküche.
Du wirst mir weiterhelfen müssen, weil ich ihn nicht kenne.
Du kennst ihn nicht. Das Traufgängle Hexenküche. Küchle, genau. Das ist irgendwie natürlich wunderbar gemacht. Also da sind wir beim Thema Familie und Kinder. Da hast du irgendwie Waldspielplätze, du hast eben diese Felsen, wo man ein bisschen rumklettern kann, du hast die Höhlen, wo man irgendwie reinschauen kann. Und dann hängt halt eben auch mal unvermittelt so ein Hexenhut oder ein Hexenbesen am Baum. Ja? Und da denkst du, na, wer hat denn das hier gelassen? Ne? Also ist sehr, sehr fantasievoll gemacht, aber eben, du wirst ja auch älter, ne?
Oho.
Ja, wenn du irgendwie auch mal einen kürzeren Weg brauchst, kannst du ja das Traufgängle Hexenküchle anschauen. Ja. Ist nett. Ich war schon da. Ja.
Werde ich mir sicher auch noch angucken.
Lass uns doch mal in die Rekordecke schauen.
Wanderinstitut Rekorde.
Und da sind wir jetzt nicht bei Premium Spazierwanderwege. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Und nach längste und kürzeste, östlichste und südlichste und nördlichste haben wir eigentlich auch schon geklärt, wollte ich jetzt mal eine ganz andere Kategorie rausholen, die Wege mit den meisten Seen. Ja, wobei wir da meisten
zahlenmäßig
bisschen Anführungszeichen setzen. Ne? Also wo es mit der Zahl stimmt, das ist die Fünf-Weiher-Tour.
Bei St. Wendel.
St. Wendler Land, genau, schon mal gegangen.
Mhm.
Sehr schön und da sieht man halt fünf Weiher. Das ist immer auch ganz wichtig, dieser Weg wird mit einer Zahl, mit der Zahl 5 geschrieben. Das ist irgendwie, wenn genau. Man das auf unserer Homepage wanderinstitut.de sucht.
Nicht nur so. Der F.
Wo man allerdings eine 5 eingeben muss als Wort, ist der 5-Seen-Blick. Den kennst du aber, oder?
Na klar. Du lachst schon.
Ja, wir müssen es aufklären. Es gibt auch davor, wir haben ja schon gerade darüber geredet, Mittelrhein-Klettertour, da gibt es den 4-Seen-Blick. Und da geht es eigentlich, es ist Mogelei, ne? Es ist
ja, Ortskundigen wissen, dass es am Rhein nicht viele Seen gibt.
Es gibt auf jeden Fall den 5-Seen-Blick, eine Traumschleife in Boppard. Da klettert man auf so einen Aussichtsturm und dann sieht man den Rhein in alle seinen Windungen insgesamt 5-mal.
Premium-Macher.
Heute spreche ich mit Martin Roscher, zuständig für die wunderbaren Traufgänge in Albstadt. Martin, warum muss man die Traufgänge kennen?
Ja, die Traufgänge, die kennt man wegen dem wunderschönen Ausblick von der Traufkante. Wir haben ja bei uns das Mittelgebirge, den Albtrauf, und da gibt es eine wunderschöne Traufsituation. Man steht da direkt an der Traufkante, blickt weit in die Landschaft hinaus. Man hat ein richtiges Loftgefühl. Wir sprechen immer vom Penthouse der Schwaben, und uns gibt es jetzt auch dann schon 15 Jahre, die Premium-Wandermarke Traufgänge. Und da freuen wir uns großer Beliebtheit, und wir freuen uns über jeden und jede, die zu uns kommen möchte.
Wenn du das mal so ein bisschen lokalisierst, ich meine, die Schwäbische Alb und die Traufkante ist ja lang. Wo ungefähr befindet sich Albstadt?
Also wir sagen immer so schön, wir sind südlich von Stuttgart. Das heißt, man kann da gut anreisen mit Bus, Bahn, Flugzeug oder Perpedes nach Stuttgart, und dann geht es nur Richtung Tübingen, und dann sind wir so zwischen Stuttgart und dem Bodensee gelegen. Ja, also das Besondere bei uns ist, dass wir ja eigentlich, ja, wir können jetzt auf 50 Jahre Albstadt blicken. Die Stadt hat so rund 50.000 Einwohner. Wir haben einige Weltmarktführer bei uns. Wir waren früher sehr stark in der Textilindustrie. Man kennt also die Unterwäschemarke May und andere. Aber wir haben eine wunderschöne Landschaft. Das heißt, für uns war schon immer Naherholung da für die heimische Industrie, für unsere Hidden Champions, die wir da haben. Und das Besondere ist, wir haben sehr viel Wald. Wir sind großer Waldbesitzer. Aber wir haben eben auch diese freie Landschaft, was die Schwäbische Alb ausmacht, mit viel Schafbeweidung, mit schönen Wiesen, mit Wacholderheiden und dann eben diese Kante, diese herbe, charaktervolle Mittelgebirgslandschaft, die gerade dazu einlädt, hier Premium zu wandern.
Du hast es mal angesprochen, das ist ein gutes Stichwort. Also früher eine Hochburg der deutschen Textilindustrie und eine große Nähnadelfabrik ist immer noch bei euch. Und jetzt irgendwie so ein bisschen Strukturwandel hin zum Wandertourismus. Also ich meine, deine offizielle Bezeichnung ist ja Amtsleiter für Kultur und Tourismus der Stadt Albstadt. Das heißt, ihr macht das ja jetzt auch nicht so ganz aus Spaß an der Freude. Das ist schon Wirtschaftsförderung.
Ja klar, also wir haben ja so begonnen, wir hatten ja Mitte den 2000ern, Ende der 2000ern, 7, 8, 9 diese Weltwirtschaftskrise. Damals haben wir gesagt, okay, wir haben immer schon Tagestouristen gehabt, vor allem aus dem Großraum Stuttgart und Naherholung, und haben gesagt, wir haben so eine tolle Landschaft, da könnte man da doch mehr draus machen. Und dann sind wir auf den Gedanken gekommen wir haben hier Premiumwege bei uns realisiert, und die sind jetzt wirklich schon allgemein gut. Jeder freut sich über die Traufgänge, und wir haben damit sehr viele Menschen aus nah und fern nach Albstadt gelockt und Aufmerksamkeit gewonnen. Unser Geheimnis ist halt wirklich Premiumqualität. Das heißt, von der Wegepflege bis zur Vermarktung machen wir uns sehr, sehr viel Mühe, und zeigt auch, dass wir nach 15 Jahren immer noch ungebrochenes Interesse haben.
Also da gibt es auch positive Rückmeldungen von Hotellerie und Gastronomie.
Das gibt's. Also das kann man wirklich sagen, Stichwort Wertschöpfung. Wir haben bei uns traditionell jetzt nicht die großen, mega großen Hotels. Wir haben familienbetriebene Häuser mittelgroßer Art. Wir haben sehr viele Ferienwohnungen bei uns. Was jetzt aber neu dazukommt, wir haben jetzt zwei Großprojekte Hotels, sodass wir auf einmal jetzt in diesem und nächsten Jahr 250 Betten insgesamt mehr bekommen. Das heißt, wir merken das.
Und ihr habt auch noch etwas, was sehr, sehr selten ist in Deutschland. Ihr habt Premium-Winterwanderwege.
Genau, also wir haben so eine ganze Familie mittlerweile an Premium-Produkten. Uns war es wichtig, wenn wir was tun, dann möchten wir das in Premium-Qualität tun und das dann auch über die Jahre halten. Ist eine große Herausforderung für alle. Mit nicht nur Herausforderungen von der Orga oder von der Betreuung, von der Instandhaltung und der Vermarktung. Klar, auch der Klimawandel, das hat ja jede Kollegin, jeder Kollege im Wandertourismus damit zu kämpfen. Insbesondere jetzt im Winterbereich. Also wir haben noch Winter bei uns, wir haben auch gute Winter. Allerdings sind die nicht mehr so lang. Das heißt, wir sind dann meistens so 2, 3, 4 Wochen, wo wir jetzt richtig schöne, fette Schneelage haben. Und da können wir dann wirklich diese Winterpremiumwege wunderschön dann auch anbieten. Das sind dann wie so Skatingloipen angelegt von der Pistenwalze. Und man kann da wunderschön diese weiße Winterlandschaft mit wunderschönen Bäumen und Sträuchern und Freiflächen genießen. Der blaue Himmel dazu, das macht richtig Spaß.
Wunderbar. Auf zu den Traufgängen nach Albstadt. Ich danke dir, Martin, für das Gespräch. Tschüss.
Vielen Dank, Manuel. Schönen Tag.
frisch zertifiziert.
Und zwar Berusa Europablick. Auch ein, passend zum Hauptthema, Premium-Spazierwanderweg. An einer ganz besonderen Stelle, halt an der deutsch-französischen Grenze.
Der Name Europablick?
Verrät das schon?
Du als Fast-Saarländer?
Naja, doch, was heißt Fast-Saarländer? Ich wohne jetzt schon 16 Jahre her. Also ich meine, ich bin ja ein Fan davon, Heimat auch im Plural auszusprechen. Ich habe zwei Heimaten. Das eine ist die erste Heimat Köln und jetzt bin ich im Saarland. Und was ich irgendwie ganz besonders an diesem Weg finde, also man schaut dann natürlich irgendwie nach Frankreich rein und es gibt dieses Denkmal für die großen Europäer, wo es auch eine Art Podest gibt, wo man eben weit dann zum Nachbarland, das Gott sei Dank schon lange nicht mehr der Erbfeind ist, hinüberschaut. Und dann erblickt man aber irgendwann ein Gebäude, wo man denkt, da hat sich aber jetzt ein ganz moderner Architekt ausgetobt und das ist die Sendehalle Europ 1 bzw. Europa 1. Warst du da mal drin?
Nee, das nur von außen.
Ja. Also innen drin ist das, also ich glaube, irgendwie die ganze Technik ist noch drin. Ich glaube, du könntest das irgendwie, wenn du da noch ein paar Kabel verlötest, direkt wieder an den Start bringen. Und das ist halt diese fantastische 50er-Jahre-Atmosphäre, diese Art Raumschiff-Atmosphäre, die überträgt sich auch ins Innere. Das ist wirklich toll. Da war an dieser Halle, an dieser alten Sendehalle, fand mal die Weltmeisterschaft im Schwenken statt. Ja, also für alle, die nicht so sich im Saarland auskennen. Genau, da wird gar nicht geschwenkt, aber da haben auch durchaus Österreicher und Polen und weiß ich nicht was teilgenommen.
Haben mitgeschwenkt
und ich war Teil der Jury und musste und durfte dann eben alles und das wurde dann eben innen drin. Also draußen haben sie geschwenkt und innen drin
wurde verkostet,
genau. Also sehr lohnenswert, Berusa, Europablick im Saarland, ein Traumschleichen. Wie sich das so im Saarland gehört.
Ja.
Nicht alle saarländischen Premium-Wanderwege sind Traumschleifen, aber alle Traumschleifen sind Premium-Wanderwege.
Und alle Traumschleifchen sind auch Premium-Wanderwege.
Alles klar. Ja, dann bis nächste Woche. Denn Sie wissen, was Sie wandern, Folge 7. Tschüss.